2024, selten, das wissen wir alle, war die politische Lage so angespannt wie aktuell. In diesem Jahr, da stehen Deutschland und Europa wirklich vor ganz entscheidenden Wahlen. Es geht um viel und es geht um nichts weniger als um den Erhalt der Demokratie. Wir alle wissen, wachsende Zustimmung für rechtsextremistische Parteien und Parolen bedrohen unser plurales, friedliches Zusammenleben, ganz konkret. Mit dem Sozialwissenschaftler Jihan Sinanoglu, Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, kurz DEZIM, diskutiere ich in der heutigen finalen Folge von Quoted, der Medienpodcast, die entscheidenden Fragen. Welche Rolle spielen journalistische Medien für die Frage, wie polarisiert politische und auch gesellschaftliche Debatten ablaufen? Oder im Gegenteil, vielleicht besonders differenziert und unter Einbindung pluraler Perspektiven? Das diskutieren wir hier und heute live von Europas größter Veranstaltung für die digitale Gesellschaft, der Republika, in Quoted, der Medienpodcast, der Civis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Nils Minkmar kann nicht dabei sein. Es ist so viel passiert in den letzten 2 Jahren und wir vom Quoted Medien Podcast durften in dieser Zeit die zentralen Fragen zu Stand und Zukunft von Medien in einer pluralen Gesellschaft debattieren. Welche medial erzeugten Bilder prägen eigentlich das Zusammenleben in unserem Land? Sehen wir uns eigentlich gegenseitig? Und führt die deutsche Medienberichterstattung wirklich zu einem produktiven Austausch, zu einem funktionierenden, vielfältigen Gemeinwohl? Diese Fragen haben wir in jetzt 46 Folgen mit einer Vielzahl von Gästen diskutiert, haben durch viele verschiedene Linsen auf den deutschen Journalismus geblickt, Denk- und Gesprächsanstöße gegeben. Und genau so möchten wir heute auch in unserer finalen Quoted-Episode das tun. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Dr. Jihan Sinanoglu. Er ist Sozialwissenschaftler und Leiter der Geschäftsstelle des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors am DEZIM-Institut. Herzlich willkommen. Einen Applaus bitte. Wir steigen direkt ein ins Thema. Es ist ganz aktuell Sylt. Das ist ja fast so ein neues Buzzword geworden. Deutschland diskutiert aktuell und ich denke auch noch eine ganze weitere Zeit über die Insel Sylt, genauer über ein Video. Und in diesem Video, ich muss es glaube ich nicht mehr groß sagen, zeigen sich Menschen beim Zeigen nationalsozialistischer Gesten und beim Singen rassistischer Parolen, Parolen, die auch ihren Ursprung in antisemitischem Hass haben. Als Sie das Video gesehen haben, waren Sie da überrascht?
Nee, ich war nicht überrascht. Ich glaube, das ist eigentlich Sinnbild so einer Normalisierung von Rassismus. Die Frage ist eigentlich, warum das jetzt so hochgekocht ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, ein paar Monate vorher gab es ja das, so einen ähnlichen Fall in irgendeinem Club. Und da wurde das zumindest auf Social Media so ein bisschen diskutiert und skandalisiert, aber es wurde nicht wirklich groß. Und die Frage ist jetzt eigentlich, was ist anders daran? Und ich glaube, was anders daran ist, ist ja so ein weit verbreitetes Vorurteil, dass Rassismus irgendwas ist, was quasi ArbeiterInnen haben, die Unterschicht reproduzieren und so weiter. Aber wir wissen auch aus der Forschung, dass es vor allen Dingen die Mittel- und Oberschicht ist, die dieses rassistische Gedankengut trägt, reproduziert und eigentlich gesellschaftsfähig macht. Und deswegen überrascht es mich nicht. Und das Zweite ist, ich kenne aus meiner eigenen Schulzeit ja sehr, sehr viele Verbindungen und auch diese Rich Kids. Deswegen überrascht mich das gar nicht. Was mich allerdings extrem gestört hat, ist, in diesem Club waren ja, da haben ja nicht alle gegrölt, sondern da waren ja auch viele, die einfach gefeiert haben. Und dieses Weghören macht einem zum Komplizen. Und diese Komplizenschaft, das ist das, was mich eigentlich sehr, sehr stört. Und diese Komplizenschaft sehen wir auch im Alltag in dieser Gesellschaft.
Sie betrachten genau dieses Thema, eben Rassismus in dieser Gesellschaft, über einen wirklich langen Zeitraum, haben da also auch qualitative und quantitative Erhebungen. Dass Rassismus jetzt in dieser Form und auch mit dieser Offenheit in der Öffentlichkeit gelebt wird und wieder so salonfähig geworden ist und sich dabei auch noch filmt und das dann teils auch noch selbst ins Netz stellt, das ist ja schon eine neue Qualität, oder?
Das ist eine neue Qualität, wobei nochmal, also wenn ich mir den öffentlichen Diskurs angucke, Ausländer raus, klar, das ist jetzt sehr runtergebrochen, aber im Grunde genommen ist Ausländer raus ja auch eine Form von Staatsräson. Also wenn wir sehen, wie der Rechtsruck eigentlich durch alle Parteien geht, was daraus für Politiken folgen, man denke nur an Geas, man denke nur an die Aussagen von Olaf Scholz, man müsse jetzt im großen Stile abschieben. Die Frage ist eigentlich, warum das eigentlich nicht skandalisiert und wir regen uns über ein paar Juppie-Sylt-Nazis auf. Das ist das, was mich wirklich stört an der Debatte.
Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Geas noch kurz zur Erklärung, ist ein Abkommen zur Verhinderung von Migration auf den europäischen Kontinent. Und worauf Sie angespielt haben, ist ein Cover beim Spiegel, wo Olaf Scholz wirklich das Porträt gezeigt worden ist und ein Zitat auf dem Titel stand, wir müssen endlich wieder im großen Stile abschieben. Ich habe mitbekommen, dass dieser Titel wirklich für Entsetzen gesorgt hat bei vielen Menschen, die auch gerade aktiv sind in der antirassistischen Arbeit, in der Integrationsarbeit, die gesagt haben, wir können nur mit völligem Unverständnis darauf gucken, auch in Form des Interviews, wie das entsprechend dann nicht weiter dezidiert eingeordnet worden ist. Jetzt ist die Frage, was zeigen denn Ihre Forschungen über allgemein die Ursachen von solchen Phänomenen? Warum fühlen sich die Leute so berufen, das nicht nur publik zu machen, sondern wirklich jetzt prinzipiell, wie sieht es aktuell aus mit dem Thema Rassismus in der deutschen Gesellschaft und seiner gesamtgesellschaftlichen Verbreitung?
Okay, das ist natürlich eine sehr, sehr umfangreiche Frage, weil die Frage nach der Ursache von Rassismus, die könnte man jetzt ganz unterschiedlich beantworten. Es gibt sozialpsychologische Forschung, die Rassismus quasi mental verarbeitet und sagt, naja, das ist ganz normal, dass wir In- und Out-Groups produzieren und reproduzieren. Aber es gibt durchaus auch eine materialistische, marxistische Tradition, Rassismus zu fassen. Und dort wird Rassismus eigentlich in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen selbst verortet. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Arbeit organisieren, wie wir Ausbeutungsverhältnisse begründen müssen, die braucht quasi eine Teilung von Menschen in unterschiedliche Gruppen. Und da kommt Rassismus ins Spiel, weil es Menschen anhand von Merkmalen wie Hautfarbe, andere phänotypische Merkmale, religiöse Bekleidung und so weiter aufteilt und dann in ein hierarchisches Verhältnis zueinander setzt. Und dieses hierarchische Verhältnis kann ich für ganz unterschiedliche Dinge jetzt gebrauchen. Ich kann sie dafür gebrauchen, um, wie gesagt, Ausbeutung zu legitimieren. Ich kann sie aber auch dafür gebrauchen, um Fachkräfte hierher zu holen und zu begründen, warum sie weniger verdienen. Ich kann aber auch begründen, warum die Person A und B diese Wohnung nicht bekommt, keinen Zugang zum Gesundheitssystem bekommt. Das heißt, Rassismus reguliert eigentlich die Zu- und Abgänge in unsere gesellschaftlichen Institutionen. Das heißt, es ist verknüpft mit Machtverhältnissen. Und es geht natürlich darum, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen auch von diesen Verhältnissen profitieren.
Das ist ein interessanter Anpack, weil er uns eigentlich direkt zurückführt zu dieser Sylt-Debatte. Der Extremismusforscher Andreas Zick hat jüngst ein sehr interessantes Interview im Migazin gegeben. Und da habe ich für mich auch sehr pointiert gefunden, dass er formulierte, dass Rassismus in der Mittel- und der Oberschicht nicht nur gelebt, sondern auch strukturiert und organisiert wird. Leitet sich das denn auch in Ihren Erhebungen ab?
Das leitet sich auch ab. Also wir sehen vor allen Dingen in der Einstellungsforschung, dass das quasi in der Mitte der Gesellschaft sich zeigt. Und nochmal, wenn man zurückkommt dahin, dass Rassismus ein Machtverhältnis ist, dann stellt sich ja die Frage, wer hat denn Macht in dieser Gesellschaft? Ja, und die Macht ist quasi da, wo gesellschaftliche Institutionen sind. Der politische Raum ist ein Raum der Macht, aber auch durchaus auch Schulen, Gesundheitssysteme, der Wohnungsmarkt. Überall da, wo sich Macht konzentriert, überall da, wo es um Ressourcen geht, spielt Rassismus eine Rolle und wird von Personen benutzt, um, wie gesagt, bestimmte Bevölkerungsgruppen von diesen Zugängen abzuhalten.
Sehen Sie denn, dass diese Linse der Machtkonstruktion und der Hierarchisierung in der Gesellschaft in den deutschen Medien, in all ihrer Pluralität natürlich, ausreichend thematisiert wird? Oder geht es da mehr um die Einzelfallbetrachtung? Ah, da ploppt jetzt mal irgendwie das Thema Korrektivrecherche auf, nachdem sich dann eben auch gut Betuchte getroffen haben und mit Macht versehene Menschen, um unliebige Menschen, darunter auch autochthon Deutsche, zu deportieren, zu remigrieren, wie Sie das nennen. Oder halt in diesem Fall von Sylt. Reicht Ihnen da die deutsche Medienberichterstattung in ihrer Pluralität aus bei der Beobachtung auch anderer Dimensionen und des Strukturellen?
Nein, die reicht mir natürlich nicht aus, weil die ganze Berichterstattung eigentlich mal ereignisgetrieben ist. Das heißt, es muss erstmal sowas wie Hanau passieren, George Floyd, das war auch nochmal so ein Fall, wo darüber berichtet wurde, Halle war so ein Fall, wo berichtet wurde. Aber die Frage ist eigentlich, was passiert im Alltag dieser Menschen? Ja, und im Alltag der Gesellschaft. Und das, diese strukturelle Dimension bleibt völlig außen vor. Und was wir auch beobachten können, ist, dass in diesen Fällen über Rechtsextremismus gesprochen wird. Also wo sind jetzt genau diese Personen in Sylt Rechtsextreme? Das sind keine Rechtsextremen, sondern es zeigt eigentlich, wie normalisiert Rassismus ist. Und das ist.
Meinen Sie das konkret?
Naja, also Extremismus bedeutet, wir verorten Rassismus an den gesellschaftlichen Rändern. Ja, das ist eine Extremismustheorie und die teile ich halt einfach nicht, weil Rassismus für mich gesellschaftsstrukturiert, da brauchst du keine Extremen für, sondern es ist quasi in die Normalität eingeschrieben, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Und das kann man sehen von den Warenangeboten, die wir haben, bis wie Städte segregiert sind, wie Schulen aufgeteilt sind und so weiter. Ja, also wir brauchen quasi Rassismus, um diese Dinge, so wie wir sie wahrnehmen, begründen zu können. Und das hat erstmal nichts mit Rechtsextremismus zu tun. Und dieser Versuch, das immer an gesellschaftliche Ränder zu schieben, ist eine Form von Externalisierung und Wegschieben von Verantwortung, weil es nämlich davon ablenkt, dass wir alle verstrickt sind in diese rassistischen Verhältnisse. Und deswegen stört mich das sehr.
Wenn wir jetzt nochmal ganz konkret schauen, was mit den Video und auch mit den verschiedenen Videos, es ist ja nicht dieses einzige, es sind ja sehr viele inzwischen anscheinend aufgeploppt. Die Menschen dort haben als Konsequenz auf ihren unverhohlenen Rassismus ja auch teils ihre Jobs verloren. Jetzt muss ich fragen, als Advocatus Diaboli, sozialer Ausschluss und ökonomische Sanktionierung, ist das eine richtige Reaktion auf Rassismus und das richtige gesellschaftliche Signal oder können Menschen dann wiederum diesen Opfermythos für sich funktional machen und nutzen, samt auch so einer Art Selbstverhältung und findet dadurch vielleicht wiederum eine weitere Radikalisierung statt? Gibt es da eine Forschungslage zu? Was denken Sie?
Also ich kenne die Forschung nicht, die es dazu gibt und ich verlasse jetzt quasi meine Position als Wissenschaftler. Also wenn Sie mich fragen, ich finde es nicht richtig, dass diese Personen ihren Job verlieren, ehrlich gesagt. Weil die Gefahr immer besteht, dass halt auf der anderen Seite das auch passieren kann. Ja? Und das sollten wir nicht zulassen, dass eine Ächtung passiert. Ich glaube, das können wir ja schon beobachten, vor allen Dingen in sozialen Netzwerken ist das ja schon so, dass das Leute verurteilen. Das wurde jetzt medial auch nochmal aufgegriffen. Aber dass die Leute jetzt ihren Job verlieren, das finde ich, das geht einen Schritt zu weit. Und es geht auch irgendwie an der Sache vorbei. Weil nochmal, wenn wir Rassismus bekämpfen wollen, reicht das nicht, wenn wir 2-3 Leute entlassen, sondern müssen wirklich an die Strukturen dieser Gesellschaft, an die Gesetzgebung, an die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit organisieren, an die Privatisierung von Gesundheit und so weiter. Das sind die Themen, die wir brauchen.
Also das heißt vom individuellen zum strukturellen Element. Wir schauen jetzt natürlich sehr stark auf die Akteure innerhalb dieses Videos. Für mich ist immer sehr wichtig, auch den Blickwechsel, den Szenenwechsel zu wagen. Wie geht es denn den Menschen, die in dem rassistischen Video gemeint sind, die über jetzt wahrscheinlich Tage und auch viele verschiedene Wochen immer wieder diese Bilder vor Augen bekommen? Haben Sie da eine Einordnung über diesen Effekt rassistischer Inhalte, die medial transportiert werden?
Auch da habe ich jetzt keine Zahlen parat, aber wir können uns ja alle vorstellen, wenn man diese Dinge hört, das verletzt einen und es verstärkt aber sowieso ein Gefühl, was da ist. Und ich glaube, dieser Schmerz, der eigentlich im Moment da ist, dem wird viel zu wenig Beachtung geschenkt und wir unterhalten uns eigentlich die ganze Zeit über die Täter und die TäterInnen. Und ich glaube, das ist eine Verschiebung, die man sehr, sehr oft auch im medialen Diskurs beobachten kann.
Für mich ist noch ein wichtiger Aspekt, wenn wir über das Thema des sogenannten Rechtsrucks, der ja eigentlich eine von langer Hand geplante antidemokratische Bewegung ist, eigentlich kein Ruck, dass nicht nur die Erfolge der AfD, sondern auch die ja, gesellschaftliche Normalisierung rechtsextremistischer und faschistischer Positionen relevant sind. Auch durch Politiker, durch Medienakteure, aber auch durch Meinungsunternehmer. Wie hat sich denn diese gesellschaftliche Normalisierung rechtsextremer Positionen im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte geändert?
Ich habe den Eindruck, dass wir, wenn ich mir die aktuelle Lage angucke, dass es einen bestimmten gesellschaftlichen Konsens gab, in zumindest einigen Bereichen, den wir gerade verlassen. Das kann man schon seit den 90er Jahren beobachten, also zum Beispiel, als das Asylrecht abgeschafft wurde, ja auch auf Druck von Rechtsextremen und von rechten Protesten. Und diese Kontinuität, sicherlich sind da auch Konjunkturen drin, die, finde ich, sind im Moment eigentlich stärker denn je. Also ich habe das noch nie in meinem Leben so wahrgenommen, liegt vielleicht auch an meinem Alter, aber die Situation so wie jetzt habe ich sie noch nie wahrgenommen. Und das, was mich eigentlich so fassungslos macht, ist gar nicht die AfD und der Zuspruch, den die AfD bekommt, weil das gab es schon immer in diesem Land. Fassungslos macht mich eigentlich, dass das Playbook der Rechtsextremen einfach eins zu eins von den etablierten Parteien übernommen wird. Das heißt, die AfD regiert schon längst mit.
Haben Sie ein konkretes Beispiel für diese Übernahmen der etablierten Parteien?
Naja, also wir sehen das an der restriktiven Migrationspolitik, wir sehen das an den Rhetoriken der PolitikerInnen, wir sehen das aber auch an den medialen Diskursen, wo es sehr, sehr stark um Versicherheitlichung geht, wo es sehr, sehr stark auch um Extremismus geht und wo es sehr, sehr stark um Kriminalität geht, wo es sehr, sehr stark um Ordnung geht, all diese Fragen, wo es aber sehr, sehr stark auch um quasi ein Scheitern dieser Gesellschaft in Bezug auf die Migrationsfrage geht. Also als Beispiel, wir haben ein halbes Jahr über die Überforderung von Kommunen gesprochen in Bezug auf Migration. Alle Kommunen werden überfordert, die Behörden werden überfordert und die Medien haben mitgemacht. So ist ein Bild entstanden von, oh Gott, wir kommen überhaupt nicht mehr klar mit der Anzahl der Menschen. Logische Folge, wir müssen Migration begrenzen. Wenn man aber sich die Zahlen anguckt, sehen wir, und heute kamen nochmal neue Zahlen, dass 70% aller Kommunen sagen, die Situation ist angespannt, aber es ist keine Emergency. Wir kommen damit klar, wenn es jetzt so bleibt. Und ich frage mich, wo bleibt eigentlich die Berichterstattung dazu? Also das heißt, die mediale Reproduktion dieses rechten Playbooks spielt eine Rolle in der Wahrnehmung, wie wir Migration wahrnehmen. Und das, da müssen wir jetzt einfach gegenhalten.
Ich habe zu genau diesem Thema der überforderten Kommune einen wahnsinnig interessanten Artikel gefunden, in dem tatsächlich ein Journalist einfach mal sich auf den Weg macht und in die Kommune hineingeht und in verschiedene und auch bundesweit einmal anfragt. Und ich kann nur unterstützen, dass in diesem Artikel genau das gleiche Bild sich darstellte in der Realität. Wurde von einer angespannten Lage berichtet, aber nur in wenigen von einer temporären Überforderung. Sehr spannend fand ich dann, dass auch im Wahlbezirk von Friedrich Merz angefragt wurde und dort konnte keine Überforderung festgestellt werden.
Vielleicht noch einen Satz dazu. Man könnte jetzt ja sagen, naja, okay, 70%, was ist denn mit den restlichen 30%? Ist es nicht auch viel? Doch, ist viel. Aber was für Schlussfolgerungen ziehen wir jetzt daraus? Wir könnten ja auch sagen, naja, vielleicht könnte man die Kommunen finanziell unterstützen. Und wenn man mit den Kommunen spricht, sagt ja keiner, wir brauchen einen Migrationsstopp, sondern wir brauchen mehr Ressourcen in der Verwaltung, ja, wir brauchen mehr Personal und so weiter. Aber wenn man sich die Debatten in dieser Zeit angeguckt hat, war der Kurzschluss, Kommunen sind überfordert, wir müssen Migration stoppen. Und alle haben mitgemacht. Und das ist das, was mich eigentlich fassungslos macht.
Für mich ist wichtig, nochmal gemeinsam ein bisschen tiefer auf die Spurensuche zu gehen an dieser Stelle mit dem Blick auf die deutsche Medienlandschaft. Wir sind ja Quoted, der Medienpodcast, und schauen eben immer auf das Thema, wie Medien in der pluralen deutschen Vielfaltsgesellschaft Realitäten schaffen und was das für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt bedeutet. Wie würde denn aus Ihrer Sicht ein rassismus-sensibler Journalismus aussehen?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich war, glaube ich, vor ein paar Wochen bei der Blattkritik beim Spiegel und da wurde mir eine ähnliche Frage gestellt, weil ich mir den Spiegel quasi angucken musste und dann sagen musste, okay, aus so einer rassismuskritischen Perspektive, wie müsste so ein Spiegel eigentlich aussehen? Und ich kann mich noch daran erinnern, dass gar nicht so viel eigentlich zu Rassismus, Diskriminierung, Migration drin war. Wo man sagen könnte, naja, ist das eigentlich jetzt gut oder nicht so gut? Man könnte ja sagen, naja, ist es auch mal gut, wenn darüber nicht berichtet wird, sondern über andere Themen. Und dann wiederum dachte ich, naja, wenn das jetzt gar nicht vorkommt, ist auch nicht gut. Also ich war selber unschlüssig. Und dann ging es aber schon, die wenigen Artikel, zum Beispiel im Panorama, ging es um Clankriminalität. Mhm. Und dann denkt man sich so, naja, dieser ganze Begriff Clankriminalität, ja, was bedeutet das eigentlich?
Dazu hatten wir eine eigene Quoted-Episode, ja.
Ah, okay, super. Ich hab nicht alle Folgen gehört, sollte ich vielleicht tun. Also das ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass es, wenn es dann über diese Personengruppe ging, dass sie sehr, sehr stark in Verbindung damit gebracht wurde. Ein anderer Aspekt war zum Beispiel die Frage, weil die polizeiliche Kriminalitätsstatistik quasi auch in dieser Zeit veröffentlicht wurde, die Frage, sollen wir eigentlich die Herkunft der TäterInnen oder der Kriminellen eigentlich nennen, ja oder nein? Und das war dann schon eine kontroverse Debatte, weil ich dann zurückgefragt habe, warum müssen wir das denn nennen? Also was gibt mir das an Information? So, und da ist ja eine bestimmte Annahme dahinter. Ja, also eine Annahme, dass die Herkunft irgendwas macht mit den Menschen. Und deswegen, also um das jetzt mal zu übersetzen, quasi eine wissenschaftliche Frage wäre, ist Kultur eine erklärende Variable für Kriminalität? Ja? Oder muss ich nicht viel mehr Kultur an sich erklären, um dann daraus Schlüsse zu ziehen, ob das was mit Kriminalität zu tun hat? Ja?
Sie werden wahrscheinlich aber Leute entgegnen und sagen, na gut, aber die Kriminalstatistik, die offizielle, zeigt nun einmal an, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen aus diesem Land X oder jenem Land Y tatsächlich verhältnismäßig mehr Kriminalität der Kategorie XY verübt. Nicht meine Meinung, aber das würde jetzt jemand wahrscheinlich entgegnen. Dazu bräuchte man dann diese Erhebung.
Genau, bei diesen Statistiken, das sind ja erstmal keine Verurteilungen, sondern das ist das, was die Polizei erstmal erhebt. Und es gibt bestimmte Straftatbestände, die von Deutschen gar nicht quasi verübt werden können, allein aus dem rechtlichen Status. Aber sagen wir mal, das stimmt. Wie erklären wir uns das? Also ist es was in der muslimischen, syrischen, irakischen Kultur, was eingeschrieben ist in die DNA, was die Leute zu gewalttätigen Menschen macht? Oder aber müssen wir nicht uns die Umstände angucken, in denen die Menschen leben? Was für eine Klassenposition haben sie? Was für einen rechtlichen Status haben sie? In was für Wohnverhältnissen leben sie? All diese Fragen kommen zu kurz. Also man merkt schon, es wird komplizierter und komplexer. Aber diese Mühe sollte ich mir schon machen, wenn ich quasi mich dazu entschließe, die Herkunft zu nennen. Und jetzt wird es ja mittlerweile so gemacht, dass auch die deutsche Herkunft genannt wird. Und bei der Silvesterdebatte, die wir ja geführt haben, als Jugendliche auch gewalttätig geworden sind, ging es ja auch darum, sollen wir die Herkunft nennen, ja, nein. Am Anfang hatten wir 118 TäterInnen, am Ende waren es, glaube ich, nur noch 9 oder 10 und von denen hatten welchen Migrationshintergrund. So, sind das jetzt Deutsche, ja, oder müssen wir sagen, das sind Deutsche mit Migrationshintergrund und was macht dieser Zusatz? Und diese ganzen Annahmen, die da drunter sind, die sind entweder unbewusst oder werden bewusst in Stellung gebracht, um damit bestimmte Politiken zu legitimieren. Aber den Jugendlichen, den Städten, in denen das passiert, ist damit nicht geholfen.
Es ist auch interessant, dass die Zahl derjenigen, die dann einen sogenannten Migrationshintergrund oder nicht deutsch oder wie man sie auch immer markieren mag, in dieser Silvesternacht, über die wir übrigens auch eine eigene Quoted-Episode aus diesem Grunde gemacht haben, dass die immer weiter geschrumpft ist. Also die war am Anfang recht hoch und dann ist die immer kleiner geworden und trotzdem ist natürlich die mediale Skandalisierung und eben auch die von Ihnen besprochene Kulturalisierung dessen, was passiert ist, geschehen und lässt sich eben nicht, wie man sagt, Genie in a Bottle, einfach wieder zurückdrängen. Das ist dann verhaftet bei einigen Menschen. Und ich denke, dass es da sehr wichtig ist, präzise zu handeln und sich tatsächlich auch an die Wissenschaft zu halten und auch da das strukturelle Element ganz stark mit dazu zu nehmen. Es geht bei diesem Thema ja auch immer viel um Gefühle. Migration ist ein hochemotionalisierter Begriff. Auch in den Medien wird das immer wieder zu einer Form von Emotionalisierung mit eingesetzt, auch in Parteien der Mitte. Ich habe gestern auf dem WDR-Europa-Forum über die Verantwortung von Medien und den Aufstieg des Populismus und Rechtsextremismus diskutiert. Und da wurde auch immer wieder verwiesen auf das Gefühl des Medienpublikums. Egal, ob das jetzt tatsächlich eine gefühlte Abgehängtheit oder eine reale Abgehängtheit war, aber zumindest als Einfallstor für Radikalisierung. Deckt sich das denn auch mit Ihrer Forschung, also dass es da starke Gefühlskomponenten gibt, und lassen sich derartige Gefühle eigentlich überhaupt produktiv im Sinne der Demokratie ansprechen, sodass man Menschen wieder zurückholen kann?
Na, ich würde grundsätzlich sagen, dass die Affekte und Emotionen, die mit diesem ganzen Thema verbunden sind, schon einen Raum brauchen. So, ich finde jetzt nicht, dass, wenn man mit Menschen spricht, die Sorgen haben in ihrem Alltag aufgrund von Zukunftsängsten und so weiter, die quasi der Migration kritisch gegenüberstehen, dass man diesen Emotionen keinen Raum und keinen Platz geben sollte, sondern ganz im Gegenteil, das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Und ich glaube aber, wir haben diese Räume verloren.
Das Woran liegt auch, das? Worauf führen Sie das zurück?
Naja, ich kann jetzt, also wenn ich quasi mir die antirassistische Bewegung, die Szene, die Leute, die sich dort bewegen, angucke, kann ich schon verstehen, dass sehr, sehr viele Betroffene langsam auch die Geduld verlieren. Ja, warum müssen wir jetzt quasi wieder auf die Emotionen und Befindlichkeiten von Menschen Rücksicht nehmen, die quasi uns ja, das Recht absprechen, hier zu sein. Aber ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube schon, dass die Fronten gerade sehr, sehr verhärtet sind. Und wir brauchen wieder Gesprächsräume, weil will ich überhaupt nicht gegen Safe Spaces und so. Ich halte das für enorm wichtig. Auch sind Räume der Empowerments. Aber wir müssen uns unbedingt wieder raus aus diesen Spaces bewegen und uns wieder in ungemütliche Räume bewegen, weil es quasi ein abgekoppeltes Dasein gibt. Und wir natürlich, wenn wir diesen Rechtsruck aufhalten wollen, in Räume gehen müssen, wo wir nicht nur unsere eigenen Leute erreichen, sondern auch Leute, die diesem ganzen Thema kritisch gegenüberstehen. Und das machen wir noch zu wenig.
Welche Rolle würden Sie konkret Medien, also dem Qualitätsjournalismus, in dieser Funktion einräumen, bei der Schaffung von Räumen, in denen wieder produktiv gestritten wird? Also nicht Streit des Streits wegen, nicht als Form einer Arena, in dem man Menschen konträr zueinander besetzt, streiten oder eher zoffen lässt, sondern eine Agora, wo man sich sieht, wo man offene Aussprachen hat, wo man vielleicht auch Fehler machen kann, aber tatsächlich wohlwollend miteinander diskutiert.
Ja, ich glaube, die haben eine zentrale Rolle dabei. Ich kann aber auch verstehen, dass das natürlich bestimmte Gefahren in sich birgt. Also wir kennen das ja von Talkshows, wenn man quasi einen AfD-Politiker hat, dann irgendwie noch eine Gegenstimme und man denkt, ah, okay, diese Stimmen sind ungefähr so verteilt auch in der Gesellschaft. Das repräsentiert im Grunde genommen das, was da ist. Dadurch legitimiert man natürlich diese Stimmen und so weiter. Ich sehe schon diese Argumentation. Auf der anderen Seite schaffen wir natürlich auch einen Opfermythos, indem man diese Leute gar nicht erst sprechen lässt. Ich bin selber auch immer hin und her gerissen. Aber was ich schon glaube, ist jetzt mal, das sind jetzt ja Extrembeispiele, dass den Medien schon eine zentrale Rolle dabei zukommt, um diese Arenen wieder zu öffnen. Und wir sehen ja gerade im Nahostkonflikt in Gaza, wenn wir dorthin schauen, dass die Diskursräume sehr, sehr eng werden und an anderer Stelle aber schon wieder so eine Öffnung geschieht. Und ich glaube, diese gegenläufigen Bewegungen sind wahrscheinlich auch Ausdruck der sozialen Netzwerke, wo es halt einfach eine Pluralität von Öffentlichkeiten gibt. Aber ich glaube, diese Öffentlichkeiten wieder zusammenzuführen, das können eigentlich fast nur die Medien.
Zum Nahostkonflikt würde ich gerne nochmal zurückkommen, weil diese Debatte ja tatsächlich auf eine sehr spezifische Art und Weise hier in diesem Land geführt wird. Wenn wir jetzt einfach auf die plurale Gesellschaft schauen und auch auf das Thema Rassismus und Antisemitismus, die beide steigen auch in diesen Zeiten. Was bedeutet die Art der deutschen Nahostberichterstattung für uns alle in dieser Vielfaltsgesellschaft?
Naja, also wir können das ja, glaube ich, alle beobachten, was das bedeutet. Es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, auch in migrantischen Communities, die ihr eigenes Leid dort nicht wiedererkennen, nicht repräsentiert sehen. Dadurch wenden sie sich ab. Aber ich kenne das quasi auch von meinen jüdischen Freundinnen und Freundinnen,
dass sie sich mittlerweile auch unwohl fühlen an manchen Orten. Auch das muss man ernst nehmen. Und dieses Verlernen eigentlich der Gleichzeitigkeiten, das finde ich schon, ist eingeschrieben in die Geschichte dieses Landes, was nie gelernt hat, das Leid des anderen zu akzeptieren, sondern es ist immer das eine Leid gegen das andere. Und in dieser Debatte spielt natürlich auch die deutsche Identität eine zentrale Rolle. Ganz oft geht es gar nicht um die betroffenen Gruppen, sondern darüber, wie sich das Land selbst wahrnimmt. Das ist ein selbstreferenzieller Diskurs. Und das ist quasi im internationalen Kontext extrem provinziell.
Es ist erstaunlich tatsächlich, wie anders die deutsche Berichterstattung ist. Ich habe ja jetzt über diese 8 Monate auch vergleichende Blick auf diese gesamte Medienlandschaft in Deutschland, aber eben auch spezifisch im internationalen Raum gehabt. Und wenn man die deutsche Medienlandschaft über diesen Proxy der internationalen Medien anschaut, dann wirkt das tatsächlich einfach vollkommen anders. Es werden andere Foki gesetzt, es werden andere Themen gewählt. Es wird auch, und das finde ich sehr interessant an dieser deutschen Berichterstattung, viele Verlautbarungen, die von einer ausländischen Regierung und eines ausländischen Militärs kommen, teils 1:1 wiedergegeben und teils auch so in die Titelzeilen übernommen. Und das ist natürlich schon ein sehr interessanter Vorgang, wenn man sich das grundlegende journalistische Handwerk ansieht, nach der man Kriegsparteien mit demselben Abstand zu behandeln hat. Und ich habe wirklich viele Diskussionen auch aktuell zu diesem Thema, inwieweit genau diese meine Aussage eine Form von Gleichsetzung ist, die selbstverständlich nicht ist, sondern die einfach auf die journalistische Professionalität abzielt. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden. Sind Sie da auch im Gespräch mit verschiedenen Akteuren, die auch vielleicht in den Medien arbeiten oder die auch kritisch auf Medien schauen?
Ja, also ich bin sehr, sehr viel in Kontakt dazu. Wir selber machen gerade eine Studie zu Antisemitismus in der Migrationsgesellschaft, die wir irgendwann im September, Oktober veröffentlichen werden. Da kommt natürlich sehr, sehr viel zusammen. In den Gesprächen heißt es dann natürlich sehr, sehr oft auch mit Medienschaffenden, oh, ist das jetzt ein Thema, so ein Hot Topic? Habt ihr euch das gut überlegt? Wollt ihr damit an die Öffentlichkeit? Und ich glaube, ja, wir müssen damit an die Öffentlichkeit, weil das unsere Aufgabe als Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen ist, die Realität auch abzubilden, darüber nachzudenken, wo sind eigentlich antisemitische Wissensbestände noch vorhanden, aber auch darüber nachzudenken, dass es in diesem Land unterschiedliche historische Bezüge zu diesem Konflikt gibt. Und das einfach mal sich bewusst zu machen, ist enorm wichtig. Und ein Aspekt noch, ich kann mich an diesen Artikel von Martin Seltner erinnern, dem bekannten Rechtsextremen, der sehr, sehr früh nach dem 7. Oktober in einem rechtsextremen Magazin klargemacht hat, dass das eine Chance ist für die Rechte. Und zwar dahingehend, dass es jetzt quasi von der Rechten eine Solidarisierung braucht mit liberalen, linksliberalen Kräften in der Gesellschaft in Bezug auf den 7. Oktober. Und dieses Playbook, was er dort beschrieben hat, wird 1:1 umgesetzt, weil das Instellungbringen unterschiedlicher Communities ist ja genau das, was sie wollen. Und sie sind sehr, sehr erfolgreich. Und das ist das eigentlich, wo wir gegenarbeiten müssen. Und was mir auch ein bisschen fehlt in der medialen Debatte ist, wo sind eigentlich die Allianzen? Die gibt es ja. Es gibt ja muslimische, migrantische Communities, die gemeinsam mit Juden und Jüdinnen auf die Straße gehen, protestieren, das Leid gleichzeitig machen, das Leid des anderen anerkennen. Aber wenn ich die Zeitung aufschlage, merkt man eigentlich eher, ist es polarisiert. Und das ist sicherlich ein Teil der Realität, aber nicht die Realität in der Gänze.
Da sind jetzt so viele interessante Punkte drin. Ich fange mal an mit dem letzten Thema. Die Nuancen fehlen. Es ist sehr gegeneinander gestellt. Es ist fast wie so eine Art Stellvertreterposition, die man hier einnimmt. Es kann nur das eine oder das andere geben. Das auch zum Thema der Gleichzeitigkeiten, dass man das verlernt hat. Man kann solidarisch mit allen Zivilgesellschaften sein, mit allen zivilen Opfern. Und sie sind auf die gleiche Art und Weise betrauerbar. Der Politologe und Kommunikationswissenschaftler Kai Hafes, den wir auch bei uns in einer Quoted-Episode zum Thema Nahost hatten, hat jüngst in einem Interview im Deutschlandfunk mit Christine Hellberg zusammen das Thema Friedensjournalismus wieder aufgeworfen. Das erinnert mich jetzt gerade an das, was Sie sagen, dass man das betont, was funktioniert, dass man sieht, dass selbstverständlich nicht nur in Nahost, sondern auch in Deutschland diese Allianzen bestehen, dass diese Allianzen allerdings medial sehr wenig Berücksichtigung finden oder wenn überhaupt dann als Sonderfall dargestellt werden. Das finde ich eine sehr interessante Beobachtung, die sich auch mit meinen Erfahrungen deckt. Und diese gegeneinander in Stellung bringen Funktion von genannten Rechtsextremen findet tatsächlich auch ganz maßgeblich in den USA statt. Auch hier das Playbook wird wirklich 1:1 übernommen. Eigentlich kann man es auch einfach nachlesen, weil sie machen es auch öffentlich. Da hat einer der extremistischen Vordenker in den USA gesagt, wir müssen jetzt dringend direkt nach dem 7.10. das Thema Hamas und Antisemitismus sofort zusammenbringen mit dem Thema Gender, mit dem Thema Postkolonialismus. Also alles, was eigentlich in den Bereich der Aufklärung geht, einer Gesellschaft der Gleichheit, das Thema Struktur, wir hatten es gerade schon, und der Machtverhältnisse, soll hier quasi radikalisiert werden oder kulturalisiert werden. Das finde ich wahnsinnig interessant, dass sich das eben auch in verschiedenen Ländern gemeinsam widerspiegelt. Zu diesem Thema.
Vielleicht dazu ein Punkt, weil dieses Playbook ja sehr, sehr gut funktioniert und gleichzeitig verdeckt es aber auch, finde ich, ja eine legitime Kritik. Also natürlich müssen wir, wenn wir uns die postkoloniale Forschung angucken, müssen wir sehen, wo gibt es eigentlich dort eine Auseinandersetzung oder wie findet die Auseinandersetzung mit Israel statt? Was für Theorien werden eigentlich herangezogen, um das zu erklären, was da passiert? Und da finde ich das schon auch eine legitime Kritik zu sagen, dass der Postkolonialismus in Bezug auf Israel sicherlich kritikwürdig ist. Und diese kritikwürdig bedeutet nicht, dass man die postkolonialen Studien grundsätzlich in Frage stellt oder sagt, das darf man hier nicht mehr machen oder das ist ideologisch gefärbt, sondern wir müssen das zurückholen in den Diskursraum und müssen darüber diskutieren, sind das die richtigen Begriffe, um das zu bezeichnen, was dort passiert. Und es verdeckt aber auch gleichzeitig die Kämpfe im Iran, die Kämpfe in der Türkei, die Kämpfe in Ägypten gegen diese islamistischen Regime. Ja, und diese Kämpfe, die werden ja auch in Deutschland geführt. Aber man hat das Gefühl, da werden Dinge in Stellung gebracht und gegeneinander ausgespielt, was so überhaupt nicht da ist, sondern gegen den Islamismus wird schon immer gekämpft. Ich kenne das aus meiner eigenen Familiengeschichte. Und nur, weil ich mich quasi für das Leid der Palästinenserin, damit das sichtbar wird, stark mache, bedeutet das nicht, dass ich diese Terrororganisation in irgendeiner Weise legitimiere. Das heißt, wir müssen aufhören, ja, wenn ich das eine mache, dann bin ich gleichzeitig das andere. Und auf der anderen Seite, jeder Antirassismus, der Antisemitismus nicht mitdenkt, ist zum Scheitern verurteilt.
Ein Mehr an Diskurs statt Ausschlüsse, auch das wohlwollende Gespräch, höre ich ganz stark raus. Wenn Sie aus wissenschaftlicher Perspektive einen Wunsch an den deutschen Qualitätsjournalismus richten könnten, ja, es ist nur einer, ich sehe Sie jetzt gerade schon die Stirn runzeln, wie würde dieser Wunsch lauten?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Antirassismus würde für mich bedeuten, dass man aktiv, nicht wenn irgendwas passiert, sondern aktiv sich mit der eigenen Institution auseinandersetzt.
Also Medien,
Journalismus. Medien als Institution, damit auseinandersetzt, was ich aktiv dazu beitragen kann, um Rassismus in meiner eigenen Institution, aber auch gesamtgesellschaftlich zu bekämpfen. Und ich habe das Gefühl, dass das noch zu wenig passiert. Und das fängt an bei der Besetzung von RessortleiterInnen und so weiter. Das heißt, wie kann ich eigentlich mein Personal diversifizieren? Ich glaube, das ist wichtig, dass diese Perspektiven mitgedacht werden. Aber darüber hinaus, diese strukturellen Ebenen des Rassismus zu verstehen, zu begreifen, bedeutet eine Arbeit auch an sich selbst. Und das würde ich mir eigentlich für alle JournalistInnen wünschen, weil wir können uns diese Ignoranz eigentlich nicht mehr leisten.
Das heißt, Diversität innerhalb der Medienhäuser nicht als Make-up, als eine Art Dekorum, sondern stattdessen tatsächlich als ein Strukturwandel, in dem auch Macht innerhalb des Hauses verteilt wird, und zwar auch an den Entscheiderebenen.
Absolut. Das Aufkommen, also der Rechtsruck, über den wir heute gesprochen haben, der hat ja eine soziale und gesellschaftliche Bedingung. Ja, und der kommt ja nicht von ungefähr jetzt. Es ist kein Zufall, dass der jetzt stattfindet. Und der hängt zusammen mit einer Sozialpolitik, mit Prozessen der Neoliberalisierung und so weiter. Das heißt, ich muss verstehen, ja, wie Rassismus sich eigentlich verbindet mit einer Sozialpolitik, mit abgehängten ArbeiterInnen, mit einer Marginalisierung und Prekarisierung von Arbeit. Und wenn ich diesen Zusammenhang nicht verstehe, dann verstehe ich halt auch nicht, wie Gesellschaft funktioniert. Das heißt, als Journalist, als Journalistin habe ich eigentlich die Aufgabe, es ist meine Pflicht, mich zu bilden, um Zusammenhänge wirklich dann auch beschreiben zu können.
Viel Arbeit auch für die Medienhäuser. Herr Sinalolo, ich danke Ihnen sehr für das sehr interessante Gespräch.
Vielen Dank.
Links zu Studien und Fakten zu unserer heutigen Folge finden Sie wie gewohnt in unseren Shownotes. Liebes Publikum live hier vor Ort, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen zum Ende der finalen Quoted-Episode. Fest steht, der Gesprächsstoff geht uns mit Sicherheit nicht so schnell aus. Es bleibt sehr viel zu besprechen, wenn es um die Rolle und um die Verantwortung der Medien in der pluralen deutschen Gesellschaft geht. Wie sagte da der große Soziologe Niklas Luhmann so treffend, alles, was wir beobachten, bezeichnen, beschreiben, läuft immer über Unterscheidung. Es gibt immer eine andere Seite, die nicht berichtet wird. Ich finde, das ist ein sehr passender, hochaktueller Aufruf und auch ein Schrieb in das Stammbuch des deutschen Journalismus und auch eine Einladung, die eigene Perspektive in einer pluralen Gesellschaft immer wieder zu hinterfragen. Mir bleibt zum Schluss noch der große Dank, den ich aussprechen möchte, an das Team der Civis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung und natürlich an die Stiftung Mercator. Und mein Dank geht natürlich auch an Sie, an euch und an alle, die uns in diesen 46 Folgen zugehört haben, die mitgedacht haben, die Fragen und konstruktives Feedback gesendet haben, mit denen wir gemeinsam gelernt, erforscht, hinterfragt und hoffentlich auch produktiv verändert haben, wie journalistische Medien ihren Auftrag in einer pluralen Gesellschaft bestmöglich erfüllen können. Wir bleiben weiter im Gespräch. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank und auf bald.